Radio SRF.
Es ist 7 Uhr. Guten Morgen. Israel fliegt Luftangriffe gegen Syrien. Ziel der Angriffe sind offenbar libanesische Hisbollah-Milizen. Mehr dazu gleich. Dann in München beginnt heute der Prozess gegen eine rechtsextreme Terrorzelle. Und an der Eishockey-Weltmeisterschaft gewinnt die Schweiz auch gegen Kanada. Das Wetter. Heute ist wechselhaft und besonders am Nachmittag gibt es Regengüsse und Gewitter bei 17 Grad. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Syrien reagiert scharf auf die Angriffe Israels und UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ruft zur Zurückhaltung auf. Über das Wochenende hat Israel mehrmals Ziele in Syrien angegriffen, auch in der Hauptstadt Damaskus. Auslandredaktor Franco Battel.
Die Informationen über die Luftangriffe sind lückenhaft und teilweise widersprüchlich. Weder die israelische Regierung noch die Armee nahmen offiziell Stellung. Aus Regierungskreisen aber verlautete, die Angriffe hätten iranischen Waffenlieferungen gegolten. Diese seien für die Hisbollah im Libanon bestimmt gewesen. Das syrische Regime unter Assad gab eine ganz andere Version. Israel habe ein militärisches Forschungszentrum angegriffen. Mit den Luftschlägen wolle Israel die syrische Opposition unterstützen. Aus Furcht vor Vergeltung ließ Israel Raketenabwehrsysteme stationieren. Zudem sperrte Israel Teile des Luftraums für den zivilen Verkehr und ließ Militärjets im Tiefflug über libanesischem Gebiet patrouillieren. Neben dem Assad-Regime verurteilten auch die syrischen Rebellen die Angriffe. Israel nutze den Konflikt aus, um eigene Ziele zu verfolgen. Auch die Arabische Liga, Ägypten und Iran kritisierten Israels Intervention. Die UNO rief zu größter Zurückhaltung auf. Schon im Januar hatte Israel Ziele in Syrien beschossen. Auch damals hüllten sich Regierung und Armee in Schweigen. Israel hatte stets betont, man werde es nicht dulden, dass Iran den syrischen Bürgerkrieg dazu nutze, die Hisbollah mit Raketen und anderen Waffen zu beliefern.
Und wir bleiben gleich in Syrien. Die UNO will nach eigenen Angaben über Hinweise verfügen, wonach die Rebellen Giftgas eingesetzt haben. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Markus Amrein.
Wie Sonderkommissionsmitglied Carla Del Ponte ausführte, haben die Ermittler in benachbarten Ländern Opfer des Syrienkriegs befragt, sowie Ärzte und Mitarbeiter von Spitälern. Es gebe einen deutlichen, konkreten Verdacht, aber noch keinen unwiderlegbaren Beweis, sagte Del Ponte gegenüber dem Tessiner Fernsehen RSI. Wann und wo das Nervengas Sarin eingesetzt worden sei, sagte sie nicht. Bei den Parlamentswahlen im österreichischen Bundesland Salzburg sind die Sozialdemokraten abgewählt worden. Nach dem vorläufigen Schlussergebnis wurde die konservative ÖVP stärkste Partei. Sie kam trotz Verlusten auf 29% Wähleranteil. Die SPÖ verlor fast 16% Punkte und erhielt noch 24%. Die bisherige SPÖ-Regierungschefin des Bundeslandes, Gabi Burgstaller, tritt zurück. In Malaysia bleibt die Nationale Front von Premierminister Najib Razak nach den Parlamentswahlen an der Macht. Die einfache Mehrheit ist der Nationalen Front sicher. Sie kommt auf 133 der 222 Parlamentssitze, wie die Wahlkommission mitteilte. Das Oppositionsbündnis Volksallianz von Anwar Ibrahim kann mit 89 Sitzen rechnen. Die Opposition will das Resultat nicht anerkennen und spricht von Wahlbetrug. In München beginnt heute der aufsehenerregende Neonazi-Prozess gegen die rechtsextreme Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund NSU. Vor Gericht stehen die einzige Überlebende der NSU-Terrorzelle sowie 4 weitere Beschuldigte. Laut Anklage haben die Mitglieder der Terrorzelle zwischen den Jahren 2000 und 2006 Kleinunternehmer türkischer und griechischer Abstammung ermordet, sowie eine deutsche Polizistin. Zum Auftakt des jüdischen Weltkongresses in Budapest hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán gesprochen. Dabei versuchte er, die Besorgnis wegen des zunehmenden Antisemitismus in seinem Land zu zerstreuen. In Genf ist die 27. Buchmesse zu Ende gegangen. Wie die Organisatoren mitteilen, sind in diesem Jahr 94.000 Besucherinnen und Besucher gezählt worden. Auf besonderes Interesse gestoßen seien Bücher und Medien mit psychologischen und spirituellen Inhalten. In der Vorrunde der Eishockey-Weltmeisterschaft in Stockholm hat die Schweizer Nationalmannschaft gegen Kanada 3:2 gewonnen, nach Penaltyschießen. Heute Montag spielt das Schweizer Team gegen Tschechien.
Montagmorgen, gut 7:05. In München beginnt heute einer der größten und brisantesten Prozesse der deutschen Nachkriegszeit, der Prozess gegen 5 mutmaßliche Neonazi-Terroristen. Dieser rechtsextreme Terrorzelle soll zwischen 2000 und 2007 10 Menschen ermordet haben, den größten Teil davon Türken. Trotz der Wichtigkeit des Prozesses können nur die wenigsten Berichterstatter den Prozess im Gerichtssaal mitverfolgen. Aus München Fritz Dinkelmann.
Es gibt in diesem Prozess 3 Vertreter der Bundesanwaltschaft, 80 Nebenkläger, 5 Angeklagte und 12 Verteidiger. Sie und natürlich die 5 Berufsrichter und die 2 Schöffen haben einen reservierten Sitzplatz. Medien und Publikum müssen sich die restlichen 100 Sitze im engen Gerichtssaal teilen. Und so kommt es, dass bei einem der wichtigsten Prozesse, die es in Deutschland je gegeben hat, heute über 200 Journalisten draußen vor der Tür bleiben müssen und also sozusagen nur vom Hörensagen über das Geschehen im Saal berichten können. Daran hat sogar Altkanzler Helmut Schmidt Anstoß genommen und diese Situation als einigermaßen beschämend bezeichnet. Zu erwarten ist ein Mammutprozess mit angesagten 84 Verhandlungstagen, aber es gilt, über 600 Zeugen einzuvernehmen und eine 488 Seiten dicke Anklageschrift abzuarbeiten. Experten rechnen deshalb mit einer Prozessdauer von mindestens 2,5 Jahren. Im Mittelpunkt stehen wird Beate Zschäpe, Mitbegründerin der NSU-Terrorgruppe und angeklagt der Mittäterschaft bei mindestens 10 Morden und 2 Mordversuchen. Sie selbst will im Prozess schweigen, aber juristische Schlachten zwischen ihrem dreiköpfigen Verteidigerteam und der Bundesanwaltschaft sind absehbar. Die zentrale Frage dabei lautet, war Zschäpe Mittäterin oder hat sie lediglich Beihilfe geleistet bei den Morden, Banküberfällen und Sprengstoffanschlägen der braunen Zwickauer Zelle? Aber die Öffentlichkeit, speziell die türkische, hat andere, generelle Fragen. Eine lautet, wie konnte sich brauner Terror ein Jahrzehnt lang so ungestört austoben?
Das große Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens gilt als eines der 7 Weltwunder der Natur. Die UNESCO hat es vor über 30 Jahren zum Weltnaturerbe erklärt. Doch nun rügt sie Australien, es schütze das Barrier Reef zu wenig vor den Folgen des Rohstoffabbaus. Aus Canberra der Bericht von Urs Welterlin.
Australien auf derselben Stufe wie Afghanistan, Kongo und Jemen. Andere Länder, die den Schutz ihrer natürlichen und kulturellen Güter nicht ernst nehmen. Wenn es nach der UNESCO geht, könnte es bald soweit sein. Australien unternimmt zu wenig, um eines der größten Naturwunder der Welt vor dem Tod zu schützen, sagt die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die UNESCO hat am Wochenende erneut gewarnt, das große Barrier Reef vor der australischen Ostküste auf die Liste der bedrohten Welterbestätten zu setzen. Ein drastischer Schritt. Die Liste der Schande. Das große Barrier Reef bedeckt eine Fläche von 345.000 Quadratkilometern und wird in jedem Jahr von Millionen Touristen besucht. Durch Klimawandel verursachte höhere Wassertemperaturen, häufigere Tropenstürme, Abwässer aus der Landwirtschaft in den Küstengebieten, all diese Faktoren haben dazu geführt, dass das Riff in den vergangenen 30 Jahren mehr als die Hälfte seiner Korallen verloren hat. Die UNESCO warnt, Australien habe beim Schutz des Riffs nur begrenzte Fortschritte gemacht. 43 Projekte, die einen zusätzlichen negativen Einfluss auf die Umwelt haben könnten, würden gegenwärtig geprüft. An der Küste sind mehrere Verladehäfen für Kohle und Erdgas geplant oder bereits fertiggestellt. Über sie werden die im Landesinnen geförderten Rohstoffe in alle Welt verschifft. Im Hinterland befinden sich nämlich reiche Kohlefelder. Da Queensland derzeit eine Erdgasindustrie aufbaut, dürfte dieser Trend in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen. Diese rapide industrielle Entwicklung bedroht die ökologische Vielfalt am Riff in mehrfacher Weise. So wurden bei der Stadt Gladstone hunderte von Millionen Tonnen mit schwermetallverseuchten Meeresboden ausgebaggert. Berufsfischer beobachten seither eine Zunahme der Zahl kranker, verkrüppelter und toter Meerestiere. Außerdem dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, sagen Kritiker, bis das Riff von einer Ölpest verschmutzt wird, wenn ein Kohlefrachter aufläuft oder kentert. Die Regierung von Queensland sieht das alles aber nicht so eng. Wie immer wies sie auch die jüngste Kritik zurück. Man tue alles, was nötig sei, um auch in Zukunft eine wunderbare Ikone der Natur zu haben, heißt es aus Brisbane.
Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat an der WM einen Start hingelegt, von dem wohl kaum jemand geträumt hat. Zuerst gewannen die Schweizer gegen Gastgeber Schweden 3:2 und gestern bezwangen sie auch Schwergewicht Kanada mit 3:2 im Penaltyschießen. Woher kommt dieser plötzliche Erfolg? Christoph Sterchi.
Die Schweiz spielt nicht besser als früher, sie spielt abgeklärter. Jeder Spieler erfüllt seine Aufgabe, macht nicht mehr und nicht weniger als er muss. Nationaltrainer Sean Simpson versucht zu erklären.
We're reading from composure. Composure is when du in the moment bleibst, oder? Was ist das mein? Du nichts kannst deine Aussehen, deine Routine bringen.
Die Mannschaft scheint es verstanden zu haben. Die Schweizer bleiben auch dann diszipliniert, wenn sie in Rückstand geraten, wie gestern gegen Kanada. Früher hätte man das kollektive Nervenflattern bis unter das Stadiondach spüren können. Gestern blieben die Schweizer ruhig in ihrem Spiel. Und sie realisierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Das ist schön, sagt der Nationaltrainer, aber
«The job jetzt, das ich habe als Coach, ist, dass alle fest auf Boden bleibt, weil es ist nicht fertig. Zwei Siege bringst du nicht weiter.»
Für die Viertelfinalqualifikation brauchen die Schweizer zwei oder besser drei Siege aus den verbleibenden fünf Gruppenspielen.
Am Nachmittag spielt die Schweiz gegen den nächsten großen Gegner, Tschechien. SRF 2 zeigt das Spiel ab 16.15 Uhr auf Radio SRF 3. Gibt es regelmäßige Einschaltungen zu hören? Weiter jetzt mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Der Dollar wird zu 93,57 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 22,74 bzw. zu einem Dollar 31,23. Das Wetter. Wechselhaft und besonders in der zweiten Tageshälfte wieder Schauer und Gewitter bei 17 Grad im Norden und 20 Grad im Süden.
Informationen am Montag früh, auch online zu haben unter srf.ch/heute-morgen. Verantwortlich für die Inhalte ist Andreas Lütti, mein Name Hans Ineichen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.